Nam tu prakritim vidvan, mayinam tu maheshwaram. Maya Illusion ist falsch, das heißt zeitweilig. Doch im Hintergrund Mayas befindet sich der höchste Zauberer, die Persönlichkeit Gottes, der der höchste Herrscher Maheshwaras ist. Das ist ein Zitat aus der Shvetashvatara Upanishad. Eine andere Bedeutung von Guna ist Seil, was darauf hinweist, dass die bedingte Seele fest von den Seilen der Illusion gefesselt ist. Ein Mensch, der an Händen und Füßen gefesselt ist, kann sich nicht selbst befreien, sondern ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Jemand aber, der selbst gefesselt ist, kann ihm nicht helfen. Der Retter muss selbst befreit sein. In ähnlicher Weise kann allein Sri Krishna bzw. sein echter Stellvertreter, der spirituelle Meister, die bedingte Seele befreien. Ohne solche höhere Hilfe kann man nicht aus der Gefangenschaft der materiellen Natur befreit werden. Hingebungsvoller Dienst, Krishna-Bewusstsein kann einem helfen, solche Befreiung zu erlangen. Da Krishna der Herr der illusionierenden Energie ist, kann er dieser unüberwindlichen Energie befehlen, die bedingte Seele freizulassen. Er befiehlt diese Freilassung aus seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber der ergebenen Seele und aus seiner väterlichen Zuneigung, da das Lebewesen ursprünglich ein geliebter Sohn des Herrn ist. Sich den Lotusfüßen des Herrn zu ergeben, ist daher das einzige Mittel, um aus der Gewalt der mächtigen materiellen Natur frei zu werden. Die Worte Mam Eva sind ebenfalls von Bedeutung. Mam bedeutet allein zu Krishna, Vishnu, und nicht zu Brahma oder Shiva. Obwohl Brahma und Shiva auf einer sehr hohen Stufe stehen und sich fast auf der gleichen Ebene wie Vishnu befinden, ist er für diese Inkarnation von Rajagun und Tamagun nicht, von Rajagun und Tamagun nicht möglich, die bedingte Seele aus der Gewalt Mayas zu befreien. Mit anderen Worten, auch Brahma und Shiva stehen unter dem Einfluss Mayas. Allein Vishnu ist der Herr über Maya. Deshalb kann nur er die bedingte Seele befreien. Die Veden, Shvetashvatara Upanishad 3.8, bestätigen dies mit den Worten Tam Eva Vidit Va. Freiheit ist nur möglich, wenn man Krishna versteht. Selbst Shiva bestätigt, dass Befreiung nur durch die Barmherzigkeit Vishnus erreicht werden kann. Shiva sagt, Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva Nasangshaya. Es besteht kein Zweifel darüber, dass es Vishnu ist, der jedem Befreiung gewährt. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimada Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavari Paskatyadi Shatarine Jaya Sri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Rasani Gaurava Bhagavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Die materielle Welt wird hier als eine Energie bezeichnet. Nach der Teilchenphysik gab es im Mittelalter, also besser der Teilchenphysik des Mittelalters, wenn man sie als solche überhaupt bezeichnen kann, war der Ansicht, dass sich die Wirklichkeit, in der wir leben, aus winzig kleinen Teilchen zusammensetzt, die praktisch die Bausteine der Materie sind. Wenn wir uns den Boden anschauen, so würde er auf einer atomaren Ebene aus winzig kleinen Teilchen bestehen, die zum Teil Universen, jetzt auf dieser Ebene, also mit einem Elektromikroskop betrachtet, voneinander entfernt sind. Diese Teilchen, so diese Teilchenphysik, macht Wirklichkeit aus. Das war im Mittelalter. Dann kam Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie, der besagte, dass sowohl die Teilchen wie als der wie auch der Raum dazwischen, dieser Space, eine als Energie zu verstehen sein. Und dann kam schließlich die Quantentheorie, die feste, die der Materie ihre feste, konkrete, definitive Form absprachen und sagen, Materie oder Teilchen haben nur die Neigung zu existieren. Sie sind einmal da und dann wieder nicht da. Das ergibt sich aus Versuchen, in denen man entsprechend des Versuches einmal das Atom als Teilchen sieht, das andere Mal aber als Energie. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert und soll auch wirklich nicht vertieft werden in dieser Vorlesung. Ich möchte nur sagen, dass auch hier in diesem Konzept die materielle Natur als Energie bezeichnet wird, die sich unterschiedlich verhält. So, das fällt natürlich auf, oder hier kommen wir natürlich gleich an Krishnas Sicht. Er spricht von der materiellen Energie als Mama Maya, seine Maya. Sie hat nur die, sagen wir mal, sie nimmt nur den Schein an, oder scheinbar erscheint sie so zu sein, wie wir sie wahrnehmen. Als Haus, als Deutschland, als Helmut Kohl, als unsere Arbeitsstelle, unser schnell fahrendes Auto. In Wirklichkeit ist all dies nur materielle Energie. Versteht ihr das? Von der Art jetzt der Überlegung her. Nicht? Es sind auf der Ebene der Teilchen, also Physik gesehen, kleinste Teilchen, die umeinander, die gehalten werden durch enorme Kräfte, die Kräfte des Atoms, die in einem ständigen Kommen und Gehen, einer ständigen Wandlung inbegriffen sind. Ähnlich so wie ein Fluss, der fließt und auf dem vielfache Dinge getrieben werden. Wir können das morgen meditieren. Roland, du kannst deine Nervosität vielleicht verhindern, indem du nicht Trommel spielst jetzt. Wenn wir den Fluss dort sehen, sehen wir, wie es ständig etwas kommt, wie sich das ständig verändert, ständig das Wasser neue Strudel bildet, umeinander kreist, um einen Stein kommt und fast ein lächelndes Gesicht formuliert. Die Wellen formulieren ein lächelndes Gesicht. Und dann fließt er weiter, treibt mal einen Staub, mal ein Tempotaschentuch und vielleicht ein Präservativ mit sich. So ist ein ständiges Kommen und Gehen in dieser materiellen Welt zu sehen, in dem unangenehme und angenehme Dinge vor die Sicht der bedingten Seele gebracht werden. All dies ist ein Spiel der gewaltigen materiellen Energie, die Galaxien erschafft, zusammenprallen lässt, sich auflösen lässt zu Staub und zu einem Staubfragezeichen im Kosmos. Gibt es eigentlich Sinn, sich so sehr da rein zu verstricken? Das ist jetzt bildhafte Sprache gewesen. Das Fragezeichen, das existiert dann nicht so, nicht? So, Mama, doch diese Energie hat eine sehr einprägsame Wirkung auf unser Bewusstsein. Srila Prabhupada zitiert in der Erläuterung ein Vers aus der Shvetashvatara Upanishad, wo es sagt, Maya, diese materielle Energie, ist falsch, das heißt zeitweilig. Doch im Hintergrund Mayas befindet sich der höchste Zauberer, die Persönlichkeit Gottes, der höchste Herrscher Maheshwara ist. Weil Krishna, die absolute Wahrheit, hinter den sich wandelnden Manifestationen dieser materiellen Welt steht, hinter Geburt und Tod, hinter Anziehung und Ablehnung. Deswegen erscheint es so wahr. Es erscheint so wahr wie eine Wasserspiegelung in einer Wüste, eine Fata Morgana. Wahr zu sein scheint, aber nichts anderes ist als eine Manifestation von Geflimmer, heißer Luft nämlich. Ich möchte jetzt, um diesen Punkt wirklich deutlich zu machen, ein Beispiel von Srila Vishwanath Chakravarti zitieren, der von einem Zauberer sprach. Dieser Zauberer ging mit seiner Familie an einen Königshof und gegen ein bescheidenes Entgelt also bot er seine Tricks an. Die Schauspielkunst war gewöhnlich, Dinge kamen, verschwanden und so weiter und so fort. Die Königin war erfreut und gab dann dem jüngsten Sohn, er hatte zwei Söhne, ein Necklace, ein Halsband. Das ist gut gemacht. Hängte es ihm auf. Daraufhin wurde der Bruder so zornig, dass er kein Halsband gekriegt hatte, dass er den ein Messer rauszog und den jüngeren Bruder erstach. War natürlich eine Tragödie. Dann nahm er das Messer, erstach sich selber. Daraufhin wurde die Frau des Zauberers so, also Mutterschmerz ist sehr stark, so wie soll ich mich ausdrücken, so bewegt, dass sie ein Schwert nahm und den Husarentrick machte, ihn um sich spinnen ließ und dann den Suizid machte. Daraufhin war der Mann so bestürzt, dass er sich hinsetzte im Lotussitz und sagte, und der Familie ankündigte, der Königsfamilie, das war zu viel, das erträgt mein vegetatives Nervenkostüm nicht. Er vergrößerte dann durch seine Meditation das Element des Feuers in seinem Körper und plötzlich sahen sie, wie in einem esoterischen Buch, Flammen aus dem Körper des Zauberers schlagen, der sich in einem selbst entfachten Feuer in Schutt und Asche verbrannte. Daraufhin sagte die Königin, was ist denn jetzt? Es war so eine unterhaltsame Show. Plötzlich ist diese Tragödie eingesetzt und beschloss, schwarz zu tragen für einen Monat. So, nach einiger Zeit kam ein Bote und schickte einen Brief. Und da war ein Brief, der war geschrieben worden von der Frau des Zauberers. Und er sagte, meine liebe Königin, ich hoffe, dieser neue Teil in unserer Show hat Aufsehen und auch Aufregung erweckt. Uns geht es gut, wir leben in unserer Behausung und wenn es dir gefällt, schick doch jemanden mit einer geeigneten Bezahlung vorbei. So, daraufhin ging die Königin dorthin und richtete ihnen ein größeres Geschenk. So, was dort gesehen wurde, erschien sehr, sehr real zu sein. Jeder war total bestürzt. Der Boden war mit Blut gefüllt. Also, es war eine schaurige Geschichte. Ich erzähle sie auch nur, weil ihr sicherlich alle ein bisschen erschöpft seid von der langen Woche und eine lange Fahrt hinter euch habt. Und deswegen wähle ich einfach eine etwas aufrüttelnde Geschichte, um eure Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu richten. In einer Zaubervorstellung erscheint etwas als wirklich. Doch diese Wirklichkeit besteht nur für eine kurze Zeit, oder eine Zeit wie eine Woche, im Geiste des Zuschauers. Es hat keine objektive Wirklichkeit. Das Fernsehteams haben mal von einem Fakir eine Zaubervorstellung gefilmt. So während die Menschen dabei davon ganz in Anspruch genommen wurde, hat die objektive Fernsehkamera, so ein holländisches Filmteam, nichts gesehen. Nichts verzeichnet, außer dass der Fakir lächelnd erzählte, während die Zuschauer vor ihm reihenweise in Ohnmacht fielen, als sie vor ihren Augen die Illusion bemerkten, die durch einen Zaubertrick hervorgerufen waren. So, das ist, was wir mit Maya meinen. Die Illusion, die aufgrund eines Zaubertricks hervorgerufen wird. Das lateinische Wort für diese Verhalt ist Prestigie. Prestigie heißt, findet sich wieder im Englischen Prestige, im Deutschen Prestige. Ne? Prestige heißt so viel wie ich bin jetzt nicht so gut da drin, ist ein Fremdwort, so Ansehen, ne? Falsches Ansehen. Ja?
Äußeres Ansehen, also was man vorgibt
zu sein. Ja, was man vorgibt zu sein. So. Prestige ist etwas, was wir heute gerne untersuchen möchten. Prestige ist die Auffassung der bedingten Seele, sich mit dem Körper zu identifizieren und aufgrund des körperlichen der körperlichen Situation eine bestimmte Rolle anzunehmen. Das ist Maya. Das ist durch ein Zauberkunststück hervorgerufen worden. Wir denken, wir sind Fußballstar. Oder wir denken, wir sind Fußballfan und erleiden einen absoluten Herzinfarkt, wenn irgend so ein Mensch mit Volksschulbildung in das Tor reinkickt von unserer Partie, von unserer Gruppe, Mannschaft. Ne? Ganze Schlachten werden gekämpft aufgrund dieser Identifizierung mit dem Land. Ich habe mir sagen lassen, das geht jetzt auch wieder in dieser Woche, glaube ich, über die Bühne. Die deutsche Fußballmannschaft ist schon in Italien und wird da ein bisschen über den Rasen wetzen, einen Lederball nach anspruchsvolle Tätigkeiten für den anspruchsvoll eingestimmten Menschen des 20. Jahrhunderts werden dort auf dem Bildschirm mit viel Aufsehen beobachtet werden können. Die Leute regen sich auf. Sie haben eine Wertsteigerung, wenn das Leder durch das Tor des Gegners fetzt, nicht? Und werden Selbstmordgedanken pflegen, wenn es durch das eigene Tor hindurchgeht. Das liegt an einer falschen Identifizierung mit dem Körper. Ich bin Deutscher. Und wenn die Deutschen, wenn die zu viele Schüsse ins Tor kriegen, das ist unerträglich. Die Toleranzgrenze wird dann einfach überschritten bei mir. Ich sage es bewusst ein bisschen humorvoll, aber so ist es doch. So, die Menschen, auch unsere eigene Situation ist so. Prestige, Manina heißt es, Mana ist das Sanskrit-Wort. Mana heißt so viel wie denken. Man denkt, man sei der Körper und entsprechend dieses Körpers sieht man einen anderen Körper als Sohn an und ist völlig gestört, wenn er mal einen anderen Lebensweg geht, als man für ihn eingesehen hat. Man erfährt immer wieder von solchen Dramen, die dann auftreten, wenn der Sohn mal sich ein bisschen für spirituelles Leben interessiert, ohne gleich eine selbstverwirklichte Seele zu sein, könnte man es ja verstehen, denn dann wäre wirklich total anders. Aber oder man identifiziert sich so sehr mit den Bedürfnissen seines Körpers, dass ein Mensch ein ganzes Leben arbeitet, um seinen sexuellen Appetit zu stillen in einem Haus, für den er einen Riesenkredit aufnimmt. So ist es doch. Die Menschen identifizieren sich mit diesem Körper, der Maya ist, die materielle Energie. Die materielle Energie ist wirklich, aber die Identifizierung mit dem Körper und damit dem Ego und damit den ganzen Erweiterungen des Körpers, dem Land, meinen Freunden und so weiter, das ist eine zeitweilige Angelegenheit, ähnlich so wie das Zauberstück, das der Zauberer vorsetzt. Nun, die gesamte materielle Manifestation wird als Maya bezeichnet und unsere Identifizierung mit ihr ebenfalls. Ich möchte hier ein Beispiel von einem Kuchen geben. Wir alle sind, glaube ich, Fans von Danus Küche und wissen, wie gut sie kochen kann. Lasst uns mal so einen Kuchen vor unserem philosophischen Auge hier sehen. Was ist da? Da ist Zucker aus Norddeutschland, also von der Uelzen-Firma. Dann sind Erdnüsse aus Afrika da drin. Kirschen aus Holland. Mehl aus der Ukraine. Und was noch? Sahne, Schlagsahne. Von Hilders klingender Küche. So. In dieser Manifestation des Kuchens, oder ein bisschen einfacher für uns dargestellt, in diesem Stück Schwarzwälder Kirschtorte, sehen wir verschiedene Teile der materiellen Energie wieder, die sich für eine gewisse Zeit zusammengefunden haben in diesem Schwarzwald der Kirschtorte. Diese Schwarzwald der Kirschtorte hat einen Zeitbestand von genau einer Sekunde, wenn wir mit ihr in Kontakt treten, oder wenn wir sie nur bestaunen dürfen, vielleicht für eine Woche, dann verfällt sie. Man nennt das Vikara oder die Transformation materieller Energie. Frankfurt ist so eine Transformation materieller Energie. Für eine gewisse Zeit existiert der Römer und der Eschenheimer Turm und das Volksbildungsheim und das Senckenberg-Gymnasium, also oder wie heißt Museum, der Messeturm und so weiter. Auch unser Haus hier ist eine solche Vikara. Da ist Holz oder warum nicht philosophische Erde, Wasser, Feuer, Luft, die für gewisse Zeit in dieser Weise besteht, genau wie ein Kuchen. Nun, diese materielle Manifestation ist deswegen möglich. Diese Energien sind da, weil Krishna diese materielle Energie manifestiert hat. Somit ist letztendlich auch die materielle Energie nur möglich hinter dem realen Hintergrund von Krishna. Wir werden gleich Dias sehen, ein bisschen Licht auf der Leinwand. Dieses Licht auf der Leinwand hat nur deswegen Existenz, weil es da ein Gebäude gibt, eine Person und eine Landschaft oder was, ich weiß nicht genau, was Ritter Govinda Prabhu heute vorführen wird. Irgend so etwas, nicht? Mit anderen Worten, genauso hat diese materielle Energie, diese Dinge haben Bestand, weil es in Wirklichkeit ein Haus gibt. Vielleicht hast du ein Bild von Mario drin. In Wirklichkeit ein Mario gibt. In Wirklichkeit ein Gebirge gibt. Das hier auf der Leinwand ist jedoch nur eine Reflexion, ein zeitweiliger Abglanz dieser Sache. Genauso hat die materielle Welt, die ja ein ständig wandelnder Energie, also ein aus ständig wandelnden Transformation besteht, nur deswegen Bestand, weil es im Hintergrund die absolute Wahrheit Sri Krishna gibt. So ist es möglich, dass wir so in Illusionen geraten. Die Wirklichkeit dieser Energie, die Wirklichkeit dieser Manifestation ist ein Leihobjekt von der absoluten Wahrheit. Nun, derjenige, der mit dieser absoluten Wahrheit Kontakt aufnimmt, er wird in der Lage sein, dieser Wirkung Mayas auf sein Bewusstsein zu widerstehen. Er wird in der Lage sein zu verstehen, dass er nicht der Körper ist. Er wird in der Lage sein zu verstehen, dass er nicht identisch ist mit der Situation, in der er sich befindet, sondern er wird verstehen, dass er ein Teil Krishnas, der höchsten absoluten Wahrheit ist und in der ewigen Wirklichkeit verankert sein. Jemand, der nicht Zuflucht gefunden hat bei den Lotusfüßen Krishnas, wird niemals das Zauberspiel der materiellen Welt durchschauen können. Nun, um das Zauberspiel Mayas zu durchschauen, und jetzt werde ich ein bisschen einfacher werden, für den Abend ist es, glaube ich, jetzt angebracht, ein bisschen in praktische Philosophie reinzugehen, braucht unser Bewusstsein eine bestimmte Reinheit. Die Kraft unseres Bewusstseins ist von der Reinheit unseres Bewusstseins abhängig. In der westlichen Welt kann es sein, dass ein abscheulicher Frauenjäger, ein Egozentriker hoch 10, ein Professor wird und viele Menschen führt in der Universität mit seinen gelehrten Vorträgen. Doch im Krishna-Bewusstsein kann es nicht möglich sein, dass ein Mensch, der abscheulichen Lebensgewohnheiten nachgeht, höhere Erkenntnis hat. Der Grad der Erkenntnis, den ein Mensch erreichen kann in seinem Leben, ist abhängig von dem Bewusstseinsgrad und von der Reinheit seines Bewusstseins. möchte ein einfaches Beispiel geben. Stellt euch vor, ihr lauft euer ganzes Leben herum mit einer Sonnenbrille, wo Autostreifen drauf sind. Schwarz, Rot, Gold zum Beispiel. Ihr werdet dann durch diesen Filter dieses Glases die Wirklichkeit um euch herum gefiltert sehen. So sieht auch ein Mensch, selbst wenn er zu akademischen Würden gekommen ist, die Welt so lange gefiltert und so lange verunreinigt, wenn er, solange sein Bewusstsein nicht geläutert ist. Und ganz gleich, was er tut auf der Ebene dieses unreinen Bewusstseins, wo er voll mit Neid, Gier, Zorn, Lust und so weiter ist, er wird nicht zur Erkenntnis Gottes kommen. Es ist nicht möglich. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben. Stellt euch vor, wir laden einen Hund ein in das Senckenberg-Museum. Ist das gerade eingefallen, weil wir in Frankfurt waren und das war für mich ein absoluter Kulturschock, dieses Museum. Ich war so lange nicht mehr im Museum und das waren nur ausgestopfte Tiere und Skorpione und so. Ich habe mir ja alles gleich angeschaut, weil ein Devotee ist interessiert an den verschiedenen Möglichkeiten, die Maya gibt, also die verschiedenen Lebensformen, mit denen die ewige Seele versuchen kann zu genießen. Das war also doch sehr lehrreich, muss ich sagen. So, der Hund geht da durch und sieht das preisgekrönte Objekt des Museums, ein Sägezahnfisch, der also die beachtliche Länge von hier bis zu Hardy erreicht hat. Nicht? Er nimmt dann, das ist eine ganz absolute Rarität, nicht? Er nimmt dann sein Bein und hebt es zeremoniell und gibt ihm einen kleinen Schauer. Und markiert, ich war hier, nicht? Und geht dann weiter. Für ihn ist das die natürliche Verhaltensweise in einem Museum und auch eine durchaus angemessene Würdigung des Sägezahnfisches. Ein Professor nun, der dorthin kommt, der hat ein ganz anderes Bewusstsein. Für den stellt sich das anders dar. Das ist jetzt sehr unkultiviert gewesen. Hunde kommen hier nicht wieder rein, mein Bürschchen. Er sieht darin eine bedeutende Errungenschaft der Aufstopfkunst. Dass man A, den Meeresfisch erlegt hat und B, präpariert hat, dass er sich da so schön hält. Nicht? Mit anderen Worten, ihr könnt sehen, dass es verschiedene Bewusstseinsstufen gibt, mit denen man einen unterschiedlichen Zugang zur Wirklichkeit hat. Oder stellt euch vor, wir lassen den Hund ein in den Louvre. Dort werden Gemälde ausgestellt. Der Hund geht zu einem Bild und stellt freundschaftlich mit der Tatze, macht Kommunikation mit dem arrogant aussehenden Landgrafen. Nicht? Ganz gleich, was der versucht, der wird nicht mit ihm kommunizieren können, denn das ist nur ein Gemälde. Und wenn er jetzt wirklich dazu kommen wollte, den Louvre zu schätzen, müsste er nicht das Ganze so mit der Hundesicht sehen, nicht? Als Orte, wo er sein Territorium bezeichnet, abgrenzt und so weiter, sondern er müsste vielleicht auf die Ebene eines Kunsthistorikers kommen und sich dann freuen über den Landgraf, der also ein Gemälde von Rembrandt war, als er gerade Geld brauchte. Nicht? Der sieht das dann ganz anders. Was ich sagen möchte, die Kraft unseres Bewusstseins, bestimmte Dinge zu erkennen oder nicht zu erkennen, ist abhängig von dem Level, von der Ebene, die wir erreichen. Das ist eine wichtige Voraussetzung im Krishna-Bewusstsein. Es gibt Menschen, die kommen zum Krishna-Bewusstsein, die würden jetzt reingehen durch die Tür und sagen, was ist hier, was geschieht hier für ein unwichtiges Treffen? Hier sind alle Menschen hier zu gehirngewaschenen Bodenbewohnern geworden, die auf dem Boden residieren, statt auf Stühlen. Hier ist doch ein Sofa, sollen sie sich doch aufs Sofa setzen. Oder auf den Tisch wenigstens, oder auf die Heizung, aber doch nicht auf den Boden. Und was hören Sie da? Jemanden erzählt da über Zauberer und über Sägezahnfische und so weiter. Was ergibt denn das für einen Sinn? Was soll denn das? Und die sind ganz befremdet. Warum sitzt du denn jetzt da, Marion? Du bist doch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Du solltest, hättest dir eine Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft gönnen können nach Italien. Was machst du denn jetzt hier? Fährst einen Mercedes und bist hier in dieses kleine Häuschen da reingekommen. Nicht? Du hast das doch nicht nötig, nur wirklich nicht. Und isst denn vegetarisch. Versteht ihr, was ich ausdrücken möchte? Für die, die haben das Bewusstsein, was nicht so erleuchtet ist. Wo sie nur so die Wirklichkeit sehen können, ähnlich so wie unser vierbeiniger Freund, den wir ja wirklich auch gerne mögen und auch streicheln können von morgens bis abends, aber der nur wirklich nicht einen guten Zugang zur Wirklichkeit hat. Nicht das Hündchen. So, in dem Bhagavatam wird dieser Punkt, den ich eben so ein bisschen salopp erklärt habe, sehr interessant erklärt. Chutpadito yatadina sarameyo griham griham charan vindati yottishtam dandam udhanam evava tataka mashayo jiva jiva ist das Lebewesen uchavaccha patabrahamam uparyadho va madyeva yati dishtam priyapresham. Das Lebewesen gleicht einem Hund, der hungrig von Tür zu Tür läuft, um ein paar Bissen Nahrung zu bekommen. Je nachdem, wie es das Schicksal will, wird er einmal bestraft und fortgejagt und bekommt ein anderes Mal ein wenig zu essen. In ähnlicher Weise irrt das Lebewesen unter dem Einfluss so vieler Wünsche gemäß seinem Schicksal in verschiedenen Lebensformen umher. Mal ist es oben und mal unten. Mal geht es zu den himmlischen Planeten und mal zur Hölle. Ein anderes Mal zu den mittleren Planeten und so fort. Und hier ist der interessante Punkt bei Maya. Wir alle haben unsere Wirklichkeit und entsprechend unseres Bewusstseins gestaltet sich diese Wirklichkeit, die wir versuchen auszubauen. Ob es nun ein Hund ist, eine Ameise, ein Halbgott oder wir Menschenkinder. Wir versuchen, wie der Hund, der hungrig von Tür zu Tür läuft, Freude zu gewinnen. Bei uns sind das nicht ein paar Wurstbissen, sondern ganz kräftige Dinge wie Autos und Frauen und Geld und solche Sachen. Manchmal sind wir erfolgreich und unerfolgreich wie der Hund, der mal fortgejagt wird, aber mal gestreichelt wird. Und so wandern wir entsprechend unserer Wünsche durch die verschiedenen Lebenssituationen. Wir haben in diesem Zusammenhang ein hochinteressantes Lied. Ich weiß, dass manche von euch sehr gerne modernere Musik hören auch. A Street Dog heißt das. Better Find Your Way Home. Interessantes Lied in diesem Zusammenhang. Wir sind wie, das ist von diesem philosophischen Kontext genommen worden, also Thema genommen worden, dass wir im materiellen Leben völlig verblendet von der illusionierenden Energie des Herrn sind und herumwandern zwischen guten und schlechten Situationen. So in dieser Situation, wir sprechen davon, die Grenzen Mayas zu überwinden, müssen wir unser Bewusstsein läutern. Wir müssen dieses Bewusstsein auf eine höhere Ebene bringen. Im gereinigten Bewusstsein, so heißt es, fühlt sich das Lebewesen angezogen zu Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der eine Handlinie auf der Hand hat, die bedeutet die allergrößte Freude. Ich habe heute ein bisschen über die Füße und die Hände Krishna studiert. Also in den vedischen Schriften wird davon gesprochen, Krishna hat eine Handlinie, die allergrößte Freude bedeutet. Die geht von hier, so nach hier zwischen dem hier und dem hier. So, Krishna, die Zwirtele ist Gott. Das hast du, glaube ich, erklärt heute, dass Krishna Gott ist. Krishna ist Gott. Und derjenige, der sich mit dem höchsten Herrn verbindet, der sein Bewusstsein mit Krishna verbindet, wird an dieser höchsten spirituellen Freude teilhaftig sein, also teilnehmen können, die es ihm erlaubt, dieses illusionäre Zauberspiel Mayas hinter sich zu lassen. Durch das Erfahren der höheren Freude im Krishna-Bewusstsein werden alle atheistischen Ansichten widerlegt. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben, was im Bhagavatam auch gegeben wird. Wir können, wenn wir uns auf eine bestimmte Frequenz einschalten, eine Radiosendung im Originalton hören, sehr deutlich und sehr klar. So kann sich auch das Lebewesen, das eine bestimmte Bewusstseinsebene erlangt, man nennt das Vishuddha Sattva, eine Bewusstseinsebene, wo es geläutert ist von Illusion, Krishna empfangen im Herzen. Für solch ein Devoti ist immer mit dem Königreich Gottes verbunden. Und auch wenn er hier in der materiellen Welt Aktivitäten ausführt, spricht, Dinge annimmt und Dinge vornimmt, ist er doch in Wirklichkeit immer mit Krishna verbunden. Der Körper handelt in dieser Welt, aber er selber ist immer im Krishna-Bewusstsein verankert. Er identifiziert sich mit anderen Worten nicht mit dem Körper und auch nicht mit Ergebnissen, gut oder schlechten Ergebnissen. Wir merken das im Augenblick in Berlin. Wir machen gerade eine Bemühung, wie Ritter Govinda ansagte, einen Tempel zu kriegen. Und wir haben die wunderschönsten Gebäude gesehen. Wir kennen fast ganz Berlin inzwischen. Und immer wieder haben wir gesehen, wie manchmal Projekte ganz in der Nähe waren und dann plötzlich verschwanden. Wir hatten dann keinen Zugang mehr zu ihnen. Wir konnten diese Projekte nicht mehr kriegen. Und ich habe mir darüber dann Gedanken gemacht, wie ein reiner Gottgeweihte das wohl sehen würde. Ein reiner Devotee würde sagen, Krishna gibt uns Dinge, Krishna nimmt uns Dinge. Krishna ist der Wichtige. Und der Austausch, den Krishna mit seinen Devotees hat, ist der Wichtige. Wir sollen nicht anhaften an Gebäude oder an Erfolg in dieser Welt. Wir sollen versuchen, in Harmonie mit Krishna zu handeln und alles, was Krishna uns schickt, als seine Gnade zu akzeptieren, die dazu bestimmt ist, uns mehr und mehr Krishna bewusst zu machen. So, der Devotee reagiert mit anderen Worten auf diese materielle Welt und auch auf Erfolg bzw. Misserfolg in dieser materiellen Welt. Nicht so wie ein Mensch, der sich völlig von diesen Dingen kontrollieren lässt. Wenn der Materialist Misserfolg hat, ist er zu Tode betrübt. Und wenn er Erfolg hat, dann dann könnte er beim Winter im Teich baden. So verrückt wird er denn nicht. vor Freude. So, im Krishna-Bewusstsein lernt der Devotee es, diese materielle Welt, diese Maya, diese materielle Energie, nicht als so ausschlaggebend für sein ewiges Krishna-Bewusstsein zu betrachten. Natürlich erfordert das, dass man seine Anhaftung an Krishna mehr und mehr vergrößert. Um frei zu werden von Maya, um kein Erfolgsjunkie mehr zu sein, ein Junkie ist ein Drogenabhängiger, müssen wir unsere Anhaftung an Krishna vergrößern. Das kann geschehen, und darüber werden wir ja viel hören in diesem Seminar, dadurch, dass wir das hingebungsvolle Dienen praktizieren, über die höchste Persönlichkeit Gottes Fragen stellen, Bhakti-Yoga in unserem Leben anwenden, den Yogeshwara, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehren und von der Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes hören und schenken. Durch diese Tätigkeiten, über Krishna zu hören, Krishna zu dienen und über ihn Fragen zu stellen, durch diese Tätigkeit wird unser Herz gereinigt von dem materiellen, von dem Einfluss Mayas, und wir werden im geläuterten Herzen bald eine felsenfeste Beziehung zu Krishna erfahren. Mit diese Beziehung wird so stark sein, dass wir durch dick und dünn der materiellen Welt hindurchgehen können, ohne uns täuschen zu lassen, ohne jemals agitiert zu werden durch scheinbar angenehme Dinge, beziehungsweise in Verdruss zu geraten durch Dinge, die unangenehm sind. Wir werden praktisch auf dieser Stufe überall die barmherzige Hand Krishnas sehen, der hinter der materiellen Manifestation, hinter der Zauberei dieser materiellen Welt uns ruft zu ihm zurück oder einlädt zu ihm zurück in die ewige spirituelle Welt. Das ist möglich. So, ich möchte hier zu einem Ende kommen. Vielleicht sind hierzu noch einige Fragen. Etwas, was euch aufgefallen ist, wozu ihr noch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich möchte jetzt mal den offiziellen Charakter dieser Vorlesung verlassen und eher persönlich sagen, wir müssen in dieser materiellen Welt einen festen Standpunkt finden. Und dieser Standpunkt kann nur ein spiritueller Standpunkt sein. Weil ein Mensch, der auf der materiellen Ebene ist, auf der materiellen Bewusstseinsebene ist, immer abhängig ist von angenehmen Dingen und unangenehmen Dingen, von Erfolg oder Misserfolg, Ehre und Schmach, Glück und Leid. Mir hat es eben gerade, ich musste daran denken, ich wollte eigentlich eine ganz andere Vorlesung halten. Ich habe mir hier Notizen gemacht, die in eine ganz andere Richtung gingen. Aber da hatte mich eben aus der Vorlesung Georg Thomala gerufen, einer von den vielen Freunden Krishnas, der gerade sehr, sehr krank ist. Und weil er jetzt sehr alt wird, wird er immer kranker werden und muss jeden Abend vor 1000 Leuten auftreten wie ein Berserker, also ein Spieltheater. Nicht? Und er hat also gefragt, wie soll er sich denn dazu einstellen? Und da habe ich gesagt, Georg, nachdem du beim Arzt warst, nachdem du dies und jenes versucht hast, diese Kur und jene Kultur, Diät, musst du einfach der Tatsache ins Auge sehen. Der Körper ist eine zeitweilige Arrangierung der materiellen Energie. Du bist jetzt 75 Jahre alt. Dieses Fata Morgana-Spiel des Georg Thomalas wird jetzt langsam verflimmen. Man in der Wüste der materiellen Energie. Das ist eine zeitweilige Manifestation. Da kann man nicht mehr viel reparieren. Deswegen, als Prabhupada in der letzten Phase seines Lilas, seines transzendentalen Spiele in der materiellen Welt, seine Aktivitäten dazu kam, da sagte er einfach, als er so krank war, ich möchte keinen Arzt mehr sehen. Jetzt hilft nur noch die Medizin des Heiligen Namens. So, je früher wir dazu kommen, unser Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, desto leichter ist es möglich, dass wir den letztendlichen Erfolg in unserem Leben erlangen, nämlich die Lotusfüße der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und nur so können wir den Einfluss Mayas überwinden. Das heißt, die Meditation Krishnas ist wie ein starker Donnerblitz, der in einen Berg einschlägt. Und den Berg zertrümmert. Genauso können Maya, die materielle Energie, die in unserem Bewusstsein entstanden ist, oder diesen bedeckenden Einfluss Mayas kann beseitigt werden durch die Meditation über Krishna. Das Chanten der Heiligen Namen und so weiter und so fort. Und ihr werdet sehen, wenn immer ihr euch im spirituellen Leben befasst, wenn ihr euch mehr befasst, wenn ihr ernsthaft und seriös seid, wird der Schatten größer werden. Das ist ein Zeichen für Erfolg. Das heißt, man macht es richtig. Wenn die materielle Energie schweicht, dann macht man vielleicht noch nicht alles richtig. Aber wenn Maya tatsächlich sieht, wie die Fälle der bedingten Seelen, wie ihr mancher bedingte Seelen aus der Gewalt herausgehen, Da passiert, dann passieren einige Dinge plötzlich. Das ist ein gutes Zeichen. Ich möchte in diesem Zusammenhang euch ganz, ganz herzlich einladen zu unserem Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag, das ist im August. Dort werden wir ein Theaterspiel aufführen. Wir haben das in Berlin jetzt einstudiert. Das ist so bewegend, das heißt die flüssige Schönheit, aber ist ein monumentales Werk praktisch. Ist es nicht so, Rio? Hm. Wir haben also Leute aus dem weltlichen Leben, einer hat gesagt, kommt an meine Theaterbühne, spielt das auf, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Wir können mal ein Video so als Vorgeschmack vielleicht zeigen. Ich habe es jetzt nicht dabei. Das ist sehr, sehr gut. Und da wird sehr schön dargestellt, wie die bedingte Seele von der materiellen Illusion hin zur spirituellen Erkenntnis kommt. Schön, ich denke aber, dass ich hier ein Ende gefunden habe. Vielen Dank fürs Zuhören und Hare Krishna. Lächelte er und sprach scherzend folgende Worte: O ehrwürdige Halbgötter, zur Zeit des Todes raubt schwerer, unerträglicher Schmerz allen Lebewesen, die einen materiellen Körper angenommen haben, das Bewusstsein. Wisst ihr nichts von diesem Schmerz? In der Materiewelt hängt jedes Lebewesen sehr an seinem materiellen Körper. Ein jeder kämpft darum, seinen Körper für immer zu erhalten und versucht, ihn mit allen Mitteln zu beschützen, selbst wenn alle Besitztümer dafür geopfert werden müssten. Wer wäre also bereit, jemanden seinen Körper auszuliefern? Selbst.